In der letzten Folge von CX Talks in diesem Jahr stelle ich wieder eine CX Talks Klassik-Folge vor. Darin geht es um typische Probleme eines deutschen Mittelständlers, der weg vom reinen Produktfokus kommen möchte. Mein Gast damals war Jan-Philipp Efgen, Head of Marketing and Product Management bei der Hahn Kunststoffe GmbH. Er berichtet, wie sich sein Unternehmen aufmachte, ein kundenzentriertes Unternehmen zu werden. Was war der Auslöser? Wo waren die Stolpersteine? Und vor allem, haben sie es geschafft? Jan-Philipp war ein absoluter Glücksgriff als Interviewpartner. Er ist unglaublich sympathisch, kompetent und gibt echte Einblicke in die Reise von Hahn Kunststoffe und auch in seine persönliche Reise. Das hat nicht nur mir sehr gut gefallen, sondern auch sehr, sehr vielen Hörern. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb nochmals ausdrücklich bei Katrin Michels von MovieXM bedanken, die mir ihren Kunden als Gesprächspartner vermittelte. Und jetzt viel Spaß mit der letzten Folge von CX Talks im Jahr 2025, den CX Classics mit der Folge vom produktzentrierten zum kundenzentrierten Unternehmen.
CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Infinit CX. Infinit CX analysiert, berät und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur optimalen Customer Experience. Überall da, wo Interaktion stattfindet, vom ersten Kontakt bis zur loyalen Beziehung. Egal ob Einkaufsprodukt oder Contact-Center-Erlebnis, Infinit CX entwickelt passgenaue Lösungen von der Hotline über Agentic AI bis zur KI-unterstützten App. Starke Technologiepartnerschaften mit Genesys und Sprinklr sowie führenden Voice- und Automation-Plattformen wie Parloa sorgen für nahtlose Orchestrierung, Skalierung und DSGV-konforme Umsetzung. Das Ergebnis: schnellere Time-to-Resolution, höhere NPS-Werte, weniger Churn und Teams, die gerne liefern. Wenn aus euren Kunden Fans werden, könnte Infinit CX dahinter stecken. Mehr Informationen findest du auf der Website www.infinit.cx. Hallo Jan-Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Jan-Philipp, wir wollen heute über Hahn Kunststoffe reden, einem ursprünglich klassisch produktzentrierten Mittelständler, der sich zu einem kundenzentrierten Unternehmen entwickeln will. Das ist sehr spannend, nur wie so viele Mittelständler ist wohl auch die Hahn-Gruppe den meisten hören, eher nicht bekannt. Kannst du vielleicht kurz eine Einordnung geben, was ihr für ein Unternehmen seid?
Super, sehr gerne. Ja, wir sind 1993 gegründet worden, also jetzt knapp über 30 Jahre am Markt, auch hier in Deutschland als erstes entstanden. Unser Kernzweck ist tatsächlich das Verarbeiten von Abfällen, die aus dem gelben Sack stammen, also sogenannte Post-Consumer-Materialien recyceln wir und stellen im ersten Schritt ein Pellet daraus her und dann im Nachgang dann verkaufsfertige Produkte, die wir dann auch in die unterschiedlichsten Märkte abgeben. Mittlerweile sind wir auch global tätig, haben noch Töchter in England, Frankreich, Kanada, Italien und Spanien, treiben die Globalisierung auch immer weiter voran und sind als Gruppe jetzt knapp 500 Mitarbeiter groß und ja, ungefähr im dreistelligen Millionenbetrag sind wir umsatztechnisch unterwegs. Also ja, es ist ein sehr spannendes Umfeld. Allerdings, wie du zu Recht gesagt hast, ist man dann noch unbekannt, weil Holz, Beton und Stahl kennt jeder von Kindesbeinen auf. Recycling-Kunststoff sucht sich jetzt so seinen Weg in Deutschland sicherlich schon bekannter als zum Beispiel auch in den Ländern, wo wir sonst noch so vertreten sind.
Du selbst bist ja seit vielen Jahren bei Hahn.
Genau.
Und aktuell hast du die Aufgaben Head of Marketing und interessanterweise auch Head of Product Management.
Korrekt.
Was sind denn das für konkrete Aufgaben, die sich dahinter verbergen?
Ja, ich bin jetzt seit 2011 im Unternehmen, habe erst ganz altmodisch im Vertrieb angefangen und bin dann tatsächlich in die Rolle hier reingewachsen oder durfte reinwachsen übers Produktmanagement zuerst, dann jetzt schlussendlich in die Abteilungsleitung. Und ja, es ist tatsächlich ein sehr vielschichtiges Thema, auch gerade wegen den beiden Bereichen Marketing und Produktmanagement. Aber die Bereiche ergänzen sich natürlich auch wunderbar. Das heißt, man hat natürlich tagtäglich von der passenden Bewerbung der Produkte über die Produktentwicklung, die richtige Positionierung der Produkte am Markt bis hin zu ja den Alltagsthemen, die so eine Abteilungsleitung mit sich bringt, dann wirklich immer einen ganz bunten Blumenstrauß an Themen am Tag. Und natürlich profitiere ich auch aus der Vertriebserfahrung, die man dann zuvor gesammelt hat, weil man sich hier und da dann natürlich auch glücklicherweise in den Kunden zurückversetzen kann und weiß, was damals so die Fragen waren, die aufkamen, und kann da auch dann das Tageswerk so ein bisschen dahingehend ausrichten. Und ja, Recycling-Kunststoff, wie gesagt, immer noch in teilweise unbekanntes Thema, was auch dann natürlich die Produktplatzierung und das Marketing spannend und herausfordernd auch teilweise macht.
Ich weiß ja aus dem Vorgespräch, dass du jemand bist, der total diese Kundenzentrierung lebt und mitentwickeln möchte. Ja. Sehr lustig fand ich aber tatsächlich, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, ist genau diese Kombination Head of Marketing und Product Management, was eigentlich dafür spricht, dass ihr sehr produktzentriert auch in eurer Marketing seid. Und ihr entwickelt aber euch ja schon seit einiger Zeit weg von diesem Produktbezogenen hin zu wesentlich kundenzentrierter. Konnte man denn bis dahin, also früher, woran hat man eigentlich erkannt, dass ihr ein sehr typisches, sehr produktzentriertes Unternehmen wart?
Ja, ich sag mal so, wie es wahrscheinlich den meisten produktzentrierten Unternehmen geht. Product was King, muss man einfach so sagen, unabhängig, dass man jetzt die Queen dann vielleicht nicht auch hier und da betrachtet hat, was dann ja der Kunde dann im Regelfall ist. Aber bei uns kam natürlich auch stark zum Tragen, dass auch wir natürlich in den letzten Jahren Erfahrungen sammeln mussten, wie kann ich denn überhaupt mit Recycling-Kunststoff ein marktfähiges Produkt herstellen? Wie mache ich das, dass es Qualitätsansprüchen genügt, die der Markt dann auch fordert, etc. pp. Und dementsprechend war es schon eigentlich normal und auch richtig, den Produktfokus erstmal auch vorne anzustellen, um sich technisch allein dahin zu entwickeln, marktkonforme Produkte anbieten zu können. Jetzt, du hast es gesagt, seit ein paar Jahren, auch tatsächlich aus dem Marketing stark herausgetrieben, haben wir aber auch gesagt, okay, wir können natürlich den Fokus nicht nur auf das Produkt legen, weil wenn keiner am Markt da ist, der das Produkt auch gerne kaufen, einsetzen, verbauen möchte, dann ist uns damit natürlich auch nicht geholfen, wenn wir die Sachen nur auf Halde produzieren. Und dementsprechend hat man einfach schon vor Jahren begonnen, in kleinen Schritten immer wieder zu versuchen, okay, lasst uns mal aus der anderen Perspektive auch draufschauen und das zu versuchen, zu verheiraten, auch natürlich mit unseren eigenen Themen, die wir einfach haben. Sprich, wir sind ein Produktionsbetrieb, wir müssen einen Durchsatz fahren, wir wollen natürlich auch entsprechend, ja, gute Produkte herstellen, die aber auch für uns natürlich gut produzierbar sind. Und da kam vieles zusammen. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt angelangt, wo man einfach sagt, ja, jetzt haben wir ein gutes Standing im Markt und jetzt wollen wir noch mehr natürlich auch die Kundensicht mit einfließen lassen in das ganze Thema.
Gab es dann einen konkreten Auslöser, dass ihr dann auch tatsächlich Initiativen gestartet habt, Geld in die Hand genommen habt, ganz bewusst mit dem Thema auch nach außen aufgetreten seid, oder hat sich das so entwickelt?
Der erste große Impact war eine Marktforschung, die wir vor circa 3 Jahren, fast schon 4 Jahren, tatsächlich durchführen gelassen haben. Wir hatten damals mit Rheingold als Partner gearbeitet und haben bewusst sowohl Kunden als auch Personen, die uns in keinster Weise gekannt haben, standardisiert befragen lassen, sowohl in Interviews als auch nur über Fragebögen. Muster wurden zugeschickt. Und in diesem Kontext kamen schon ganz viele spannende Themen ans Tageslicht. Also unter anderem, was ich persönlich total toll fand, war, dass viele uns als Startup wahrgenommen haben im ersten Schritt, obwohl wir ja jetzt ja doch schon auch ein paar Tage am Markt sind, und ganz viele zum Beispiel das Thema Recycling, Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit, aus Müll sinnvolle Produkte herstellen, die einen Nutzen haben, einfach toll gefunden haben. Auf der anderen Seite kamen natürlich auch teilweise Themen zum Tragen, wo man gemerkt hat, okay, da haben wir tatsächlich noch Doings vor uns, sei es die richtige Ansprache des Kunden, jemand auch klar machen zu können, okay, mit wem habe ich denn jetzt überhaupt hier zu tun und wie kann er in meiner Welt jetzt einen Stellenwert einnehmen und dass ich da auch meinen Nutzen halt rausziehe, wenn ich ein Produkt von Hahn oder aus Hanit mir kaufe. Und dann, sage ich mal, plätscherte das so ein bisschen vor sich hin in den letzten 3-4 Jahren, und jetzt im letzten Jahr, als unser neuer Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb und Marketing angefangen hat, dann hat das Ganze richtig Fahrt aufgenommen, weil er einfach einen 100% Fokus auf die Umstrukturierung weg von, eigentlich gibt das Produkt die Stoßrichtung vor, hin zu der Kunde, das Marktsegment gibt eigentlich vor, wie wir arbeiten wollen. Also das war dann tatsächlich ja, die Initialzündung, dass es jetzt wirklich richtig Gas bekommt oder Gas aufnimmt, das Ganze Geschwindigkeit aufnimmt und wir jetzt da voll uns drauf fokussieren.
Ich nehme an, in dem Augenblick habt ihr dann auch begonnen, eure Mitarbeiter in der Breite mit ins Boot zu nehmen. Habt ihr mit denen auch die Ergebnisse dieser Kundenstudie in der Breite diskutiert oder war das noch was, wo ihr gesagt habt, das haben wir eher auf Vorstandsebene uns genauer angeschaut?
Nein, nicht direkt. Natürlich am Anfang hat man das erstmal in dem Projektgremium natürlich sich angeschaut. Auch da durfte ich Teil zum Beispiel sein, aber da war natürlich auch die Geschäftsleitung ganz stark involviert, die Vertriebsleitung. Und natürlich sind dann nach und nach auch die Erkenntnisse dann ins Unternehmen gedrungen. Aber wir waren zu der Zeit auch noch nicht so weit. Also man hat es zur Kenntnis genommen. Man hat auch Learnings daraus mitgenommen, die man aber erstmal, sage ich mal, in den Ideenspeicher gepackt hat und dann einfach ja so ein bisschen seinen Job weitergetan hat. Wir hatten natürlich auch dann die Corona-Phase, wo man sagen muss, glücklicherweise, im Gegensatz zu vielen anderen, haben sie uns salopp gesagt die Bude eingerannt. Also wir hatten ganz starke Nachfrage und wir mussten das Tagesgeschäft einfach bewältigen. Auch da hat man natürlich Learnings mitgenommen. Man hat auch gemerkt, okay, ist das so richtig, die Kundenansprache oder den Markt zu bedienen in dieser Art und Weise als Produzent, oder fehlt uns da an der einen oder anderen Stelle doch auch ein guter Partner, der uns da einfach helfen kann. Und deshalb war es jetzt auch, glaube ich, gut, und die richtige Zeit jetzt im letzten Jahr tatsächlich ganz stark jetzt umzustrukturieren aus den Erkenntnissen, die wir über die Marktforschungsstudie erlangt haben, die Erkenntnisse, die wir über die Corona-Phase am eigenen Leib gespürt haben durch, ja, sage ich mal, die Käufe und die Kundenkontakte und ja, jetzt am Ende dann durch den Geschäftsführerwechsel, der auch einfach durch die Erfahrung aus seinen vorherigen Jobs einfach auch da Erkenntnisse mit reingebracht hat. Und jetzt sind wir natürlich auch ganz anders unterwegs. Wir machen jede Woche ein sogenanntes Fit for Future Programm. Da wird in einer halben Stunde, 45 Minuten werden alle Mitarbeiter informiert über Themen. Und da kommt dann auch gerade dieses Thema natürlich ganz häufig vor, damit auch jeder den Weg mitgehen kann und auch nachvollziehen kann, warum man sowas tut. Also man muss fairerweise sagen, auch die Mitarbeiter mitzunehmen in einem Unternehmen, was jetzt ja fast 30 Jahre aus der Produktperspektive funktioniert hat, auf einmal zu sagen, okay, jetzt legen wir mal den Turnaround hin und jetzt gucken wir mal aber von der ganz anderen Richtung drauf. Da wäre es fatal, auch die Mitarbeiter nicht mitzunehmen, weil dann könnten wir den Kunden nie perfekt auch ansprechen, weil ja, dann würde der den haupten Touchpoint darstellt, der Vertriebskollege, vielleicht selber gar nicht verstehen, warum jetzt auf einmal Dinge anders da gemacht werden sollen, als man sie vorher immer betrieben hat, sage ich mal.
Jetzt habe ich ja schon den Head of Marketing, der du ja auch bist, in deiner Doppelrolle vor mir. Normalerweise ist ja sowas dann auch der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt gehen wir doch mal über unsere Markenwerte, über unsere Markenpositionierung und schleifen die nochmal so, dass es für die Zukunft, für unser Unternehmen wieder passt. Was habt ihr da gemacht?
Ich glaube, der größte Impact, der auch tatsächlich ein bisschen wehgetan hat, und sowas muss, glaube ich, auch immer ein bisschen wehtun, weil nur dann hat es auch die Gewichtung, und die Wichtigkeit war tatsächlich, dass wir jetzt auch im letzten Jahr unser auftretenden Markt komplett umgestellt haben. Also du hast es eben erwähnt, Hahn Kunststoffe ist die juristische Einheit. Das ist die Firma, bei der wir alle angestellt sind. Aber wir treten mittlerweile unter unserem Markennamen Hanit auf, das eigentlich ja das Material repräsentiert. Aber wir einfach gesagt haben, okay, Kunststoff ist schon mal grundlegend negativ behaftet. Da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Das kam unter anderem zum Beispiel auch in der Marktstudie mit heraus. Dann haben wir einen Claim dazu zugesetzt mit schonend natürliche Ressourcen, weil wir einfach direkt auf der ersten Ebene auch unseren Kunden und potenziellen Kunden klar machen wollten, okay, womit kommen sie in Berührung? Wer ist da so was? Was kann ich da erwarten oder darf ich da erwarten? Eine Bildmarke noch ergänzt, die den Kreislauf symbolisieren soll. Also das sage ich mal jetzt auf der Marketing-Ebene, was ja immer so ein bisschen eher das Thema Optik und Look and Feel, sage ich mal, hat. Und dann aber auch gerade auf der Vertriebsebene haben wir uns tatsächlich komplett neu positioniert im letzten Jahr, wie eben schon erwähnt, einfach durch die Umstellung hin, nicht zu sagen, okay, ich habe das Produkt A, was könnte denn der Markt B sein, hin zu, ich habe den Markt und die Persona A, welches Produkt könnte die denn tatsächlich brauchen und warum und weshalb und was sind die Bedürfnisse, die bei der Person bestehen und welchen Nutzen hat die Person denn, wenn sie unser Produkt einsetzen würde, sage ich mal. Und klar, das ist ein Prozess, der geht nicht von jetzt auf gleich und nicht mit einem Fingerschnipp, aber wir sind da tagtäglich dran. Und da, klar, ist es wiederum auch schön, dann im Marketing aktiv sein zu dürfen, weil ich kann natürlich ganz stark in der Umgestaltung von Website-Informationen, in der Darstellung, in Broschüren, eine ganz andere Welt auf einmal zeichnen. Also auch da ein gutes Beispiel. Zuvor hatten wir Produktfotografie, die immer produktlastig war. Also ich habe eigentlich ein Produkt gesehen und wenig drumherum. Und in dem Prozess in den letzten Jahren haben wir bewusst auch mit professionellen Fotografen dann mal wirkliche Fotos gemacht, wo der Kunde auch erkennen kann, eine Welt, also wo er sich wiederfindet, wo er sieht, okay, dieses Produkt, das könnte für mich passen, weil ich sehe die Welt, die mich repräsentiert, sei es der Landwirt, der auf seinem Feld steht oder der Opa, der mit dem Enkel auf der Bank in der Innenstadt sitzt und eigentlich eher über die Thematik, ich zeig dir deine Welt und du erkennst in der Welt ein Produkt, was dich interessieren könnte, zu gehen und viel mehr drumherum zu zeigen und das Produkt eher eine Ebene nach hinten zu setzen und dann natürlich, klar, am Ende des Tages als Produzent schon zu versuchen, mit entsprechenden USPs etc. pp. Einen Produktverkauf zu erreichen. Ich meine, das wollen wir. Wir sind klar. Ja kein NGO, sondern ein produzierendes Unternehmen. Also das wollen wir natürlich nicht ganz verheimlichen bei der ganzen Thematik.
Das ist auch bei dem Custom Experience Management eines der wesentlichen Rahmenbedingungen. Man soll schon auch noch Geld damit verdienen.
Genau.
Aber jetzt wären wir mal noch konkreter. Ihr habt ja Wir reden über eure Produkte und jetzt reden wir mal konkret über eure Kundensegmente. Wenn ihr euch nach denen schon organisiert, wie schauen denn jetzt eure Kundensegmente aus? Welche Kundentypen, welche bedient ihr denn und was sind dann da die dazugehörigen Produkte? Das hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen.
Ja, natürlich. Ich meine, auch da, man kann sich ja nie ganz davon lösen. Man versucht ja natürlich schon immer die Dinge auch miteinander zu verheiraten und einem Industriekunden brauche ich jetzt nicht grundlegende Bank anzubieten, weil er sagt, naja, die brauche ich jetzt nicht in meiner Wirklichkeit. Aber wir haben tatsächlich insofern umstrukturiert, dass wir das ganze Thema Produkt erstmal auf drei Säulen gesetzt haben. Also wir haben geclustert nach sogenannten Klassikprodukten, frei verkäufliche Produkte, die über einen Katalogverkauf stattfinden, Systemprodukte, die in den technischen Bereich gehen und auch frei verkäuflich sind und sogenannte Innovationsprodukte, wo wir wirklich im Customizing drin stecken, also wo wir kundenspezifische Produkte mit Kunden gemeinsam entwickeln und herrschen. Und entsprechend nach dieser Clusterung konnten wir dann auch sehr gut unsere Kundengruppen, die wir ja vorher schon gekannt haben, zuordnen. Das heißt, der ganze Bereich Klassik, der läuft maßgeblich in der Welt des tatsächlichen Endkunden, des Privatverbrauchers ab, aber auch ganz stark zum Beispiel im Bereich der Kommunen, der öffentlichen Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Altenheime etc. pp. Vereinswesen ist dort mit drin. Also alle die tatsächlich einen direkten Endeinsatz des Produkts haben, aber auch dann vor allem den Nutzen, also sei es die lange Haltbarkeit, dass man es nicht mehr pflegen muss, dass es einfach funktioniert über lange Zeit. Also der Bauhof heutzutage hat wenig Mitarbeiter, muss in der Stadt ganz viele Arbeiten erledigen und die sind schon alleine froh, wenn sie Bänke haben, die sie im Herbst nicht mehr einsammeln und einlagern müssen, sage ich mal. Dann haben wir den Systembereich, der dreht sich maßgeblich um die Kundengruppen oder die Personas, die im industriellen Kontext im Einbau, nenne ich es mal, sich bewegen. Also sei es jetzt Bauunternehmungen oder auch Fachverbauer. Wir haben Produkte, die in Umspannwerken zum Beispiel verbaut werden können für Abdeckungen auf Kabelschächten oder Böden, die in Biogasanlagen eingesetzt werden. Also da sind wir wirklich schon in einem Bereich, wo wir Fachkunden haben, die einfach auch die Expertise haben, sich in diesem Umfeld dieser Produkte oder dieses Einsatzbereiches zu bewegen. Und dann, wie gesagt, die Innovationskunden, wo wir wirklich ganz stark auch für die Zukunft einen großen Effekt sehen, weil wir einfach da in diesem Bereich der Lohnfertigung unterwegs sind, der gemeinsamen Produktentwicklung, wo wir Kunden anbieten können, mit unserer Expertise gemeinsam Alternativen für sie zu schaffen. Entweder Alternativen für ganz neue Themen, die es bis heute noch gar nicht gab. Wir sind jetzt ganz aktuell dran und entwickeln zum Beispiel Fundamente für Wärmepumpen. Das wurde früher, musste eingeschaltet werden, mit Beton ausgegossen werden. Man musste warten, bis es getrocknet war. Und da stellen wir jetzt aktuell ja Produkte zur Verfügung, die man dann aus unserem Material einfach direkt in den Boden setzen kann, kann die Wärmepumpe drauf installieren, ist nach 5 Minuten fertig. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und da sind wir natürlich ganz in der Kundenzentrierung in dem Moment. Und das waren wir eigentlich schon immer. Wir haben es nur gar nicht so wahrgenommen, weil natürlich da immer der Erstaufschlag war, okay, was brauchst du denn überhaupt? Warum? Wie können wir denn in Kontakt kommen? Wie können wir auch ins Geschäft kommen? Und sag uns mal, wo dein Schuh drückt. Und dann schauen wir mal, ob wir die Möglichkeit haben, aus unserem Material was für dich zu entwickeln, sei es als Substitut oder halt wirklich ein ganz neues Produkt, was es so noch gar nicht gab dann heute. Und das ist so die Clusterung eigentlich, die wir jetzt vorgenommen haben.
Als du mir geschildert hast, was ihr in der Klassiklinie drin habt, was ja immer noch eine relativ produktzentrierte Organisation ist, eine relativ produktzentrierte Organisation ist, habe ich aber schon spontan mehrere unterschiedliche Kundensegmente drin rausgehört. Nämlich auf der einen Seite so den Privatkunden, der sich vielleicht eine Gartenbank in seinen Schrebergarten oder in sein eigenes oder in seinen eigenen Garten stellt. Auf der anderen Seite aber auch Bauhöfe, die mehr oder weniger dasselbe Produkt in den städtischen Anlagen installieren. Das sind ja die Kaufprozesse sind anders, die Entscheidungsträger sind anders, die Vertriebswege sind anders. Habt ihr in diesen Linien dann auch entsprechend diese unterschiedlichen Kaufjourneys analysiert und angeschaut und überlegt, wie ihr da am besten eure Ressourcen draufsetzt und vielleicht dann auch im nächsten Schritt zu sagen, das ist jetzt unsere Top-A-Zielgruppe, weil wir da mit dem vernünftigen Aufwand dann tatsächlich auch deren Bedürfnisse leichter bedienen können?
Ja.
Habt ihr sowas gemacht?
Ja, tatsächlich. Also auch ganz intensiv im letzten Jahr. Also diese Bewertung, nenne ich es mal, der Kunden und auch der Bedürfnisse, der Ansprachen, die wurde ganz stark thematisiert und auch diskutiert. Das ist auch zum einen spannendes, aber auch ein heißes Thema. Also wenn man sich da mal an den Tisch setzt und fängt mal an und jeder hat so seine Empfindungen und Emotionen bei der Sache, aber das beispielhaft mal darzustellen, den tatsächlichen Privatkunden, den Endkunden, diesen typischen B2C-Kunden, den wollen wir in Zukunft eigentlich mit einem sogenannten Hanet Premium-Partner bedienen. Das heißt, wir bauen aktiv ein Handelsnetz auf, wo wir wirklich Fachleute vor Ort befähigen wollen, dass der Endkunde dorthin gehen kann. Da gibt es eine Ausstellung, der wird dort ordentlich beraten. Der Partner wird aber auch von uns entsprechend ausgestattet mit Mustermaterial, mit Schulungen etc. pp. Also dass er eigentlich als Touchpoint funktioniert und fungiert, wie als ob jemand direkt mit uns in Kontakt stünde. Die Kommune wiederum, die wird definitiv von uns direkt bedient. Und dafür haben wir zum Beispiel auch im letzten Jahr unser Außendienst ganz stark ausgebaut und erweitert, weil wir einfach wissen, dass der kommunale Kunde anders da funktioniert, wie du zu Recht gesagt hast. Der erwartet, dass jemand vor Ort kommt, der einen auch berät vor Ort, das Projekt sich gemeinsam anschaut, Empfehlungen gibt und auch im schlimmsten Fall, wenn mal was schief geht, auch Gewehr bei Fuß steht und dann auch einfach aus der Patsche helfen kann. Und da sind natürlich auch die Entscheidungsprozesse eine andere wie zu Hause. Zu Hause schaut man sich's an und bewertet nach, gefällt mir und passt in meinen Preis, in meine Preisvorstellung. In der Kommune gibt's noch 2, 3, 4 Entscheidungsebenen dabei. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, den Kontakt zu halten zu dem, der auch dann der Fürsprecher für unser Material in der Organisation ist. Und ja, da ist einfach der persönliche Kontakt heutzutage auch wieder ein A und O, weil alles immer weiter in die digitale Welt abrutscht und trotz allem, der Mensch ist ein soziales Wesen, der persönliche Kontakt ist bei ganz vielen dann doch wichtig. Und so haben wir zum Beispiel in dieser Endverbrauchergruppe tatsächlich nochmal so ganz stark unterschieden nach, okay, wie könnten wir diejenigen richtig, nach unserer Meinung nach, richtig ansprechen.
Eine wichtige Rolle soll zukünftig ja auch ein Voice of the Customer System, also ein Kundenfeedbacksystem bei euch spielen. Welche Hoffnungen habt ihr denn, wenn ihr so ein System einführt für euch?
Hofft ihr das ein bisschen? Ja, ich sag mal, du hast es schön gesagt, wir nennen es sogar so Hanet My Voice in dem Moment. Wir hoffen, dass wir Feedback bekommen, was wir in der Vergangenheit nicht bekommen haben, weil ja doch nicht jeder die Ambition hat, ja, ein Erlebnis oder eine Erfahrung unbedingt mitzuteilen. Also natürlich, wenn es eine Reklamation gibt, erfährt man das ein oder andere. In dem Moment muss man eine Reklamation auch positiv betrachten, weil man bekommt die Chance gegeben, es besser zu machen, direkt und auch beim nächsten Mal. Also gar nicht mal als negative Erfahrung. Aber wir denken einfach, die Dunkelziffer derer, die vielleicht ein negatives Erlebnis hatten, die ist viel größer, als man vermutet, und die beschweren sich vielleicht gar nicht. Sie kaufen aber auch kein zweites Mal mehr. Und das ist so ein Thema, warum wir versuchen wollen, über die strukturierte und auch standardisierte Kundenbefragung mehr Informationen zu erlangen. Also wir haben auch zum Beispiel das Thema intern gehabt in diesem ganzen Entscheidungsprozess. Ja, wie ist das denn, wenn jetzt eine Spedition Material von uns anliefert und die Erfahrung mit der Spedition ist eine schlechte? Am Ende des Tages bleibt die Erfahrung an der Marke haften und nicht an dem Spediteur. Das muss man einfach ehrlich zu sich selbst auch dann eingestehen. Und deshalb ist zum Beispiel auch ein Part in dieser Befragung, ja, wie ist denn Ihre Erfahrung mit unserer Spedition? Weil das müssen wir wiederum wissen, damit wir nachher kein negatives Erfahren beim Kunden haben, nur weil vielleicht der Spediteur an dem Tag einen schlechten Tag hatte, unter anderem.
Wie habt ihr denn, ihr habt das ja wahrscheinlich ausgeschrieben, oder?
Nein, nicht direkt. Also wir haben oder wir, ich.
Aber Anforderungen habt ihr ja auf jeden Fall mal festlegen müssen.
Genau, wir hatten definiert im Vorfeld, was wir gerne hätten. Also uns war wichtig, dass wir einen deutschen Anbieter tatsächlich im Idealfall finden, der auch eine Möglichkeit bietet, dass man wenig bis keine IT-Support bei der Geschichte braucht, weil klar, in unseren Unternehmungen, in KMUs, ist die IT meistens stark eingebunden. Wichtig war uns, dass wir selber einen Fragebogen erstellen können, dass wir den noch nachher selber auswerten können, dass es ein schönes Dashboard gibt und dass man auch vielen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen die Möglichkeit bietet, auch auf diese Daten zugreifen zu können, damit das Ganze auch gesehen wird, weil nur dann funktioniert natürlich auch ein Verbesserungsprozess. Die Daten sollen ja nicht in der Schublade nachher versauern und dann kann man keine Lerneffekte daraus resultieren oder herausziehen dann. Ja.
Ihr habt euch jetzt ja mit MoveXM einen deutschen, auch mittelständisch geprägten Anbieter rausgesucht. Was war die Beweggründe dann, dass ihr euch genau für die entschieden habt?
Die waren gut. Also der Prozess war einfach klasse. Also der Pitch, den MoveXM bei uns gegeben hat, der war gut. Die haben sich auf uns eingestellt. Die haben sich angeschaut, wer sind wir? Die hatten schon eine gewisse Vorstellung, mit wem sie da jetzt in den Ring, sage ich mal, steigen. Also da merkt man, da weiß man, was Kundenzentrierung heißt, glücklicherweise. Das Tool an sich hat uns gefallen. Die Rahmenparameter waren gut und zusätzlich sitzen knapp 100 Kilometer von uns entfernt, also so eine gewisse regionale Nähe kam auch noch dazu zum Tragen. Also und dann war auch die Entscheidung tatsächlich relativ schnell gefallen. Also ich hatte die Möglichkeit, so eine Erstauswahl zu treffen und dann hat mein Chef sich das Ganze noch angeschaut, der ja auch da die Haupttriebfeder bei dem Ganzen tatsächlich ist und war auch direkt angetan und begeistert und dann haben wir auch direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Wir wollten ja auch keine Zeit verlieren.
Ja, super. Und wer hat jetzt die Verantwortung für das erfolgreiche Aufsetzen des Systems?
Ja, der unterhält sich gerade mit dir tatsächlich.
So, und wie schaust du jetzt auf diese Aufgabe mit großer Begeisterung oder hast du auch Manschetten? Was wie?
Ich sag mal so, also es ist eine spannende Reise bis hierhin gewesen. Also mit so einem Tool habe ich bis dato noch nicht gearbeitet. Hat mir aber auch wirklich, sage ich mal, viel Freude gemacht, weil es wirklich gut zu benutzen ist und auch wirklich für einen Laien, nenne ich es jetzt einfach mal wie mich, wirklich gut aufzusetzen ist. Die Unterstützung und der Support war natürlich trotz allem da von den Kollegen von MoveXM. Aber was halt schön ist, und deshalb freut es mich auch, dass ich eigentlich das Projekt jetzt treuen darf, ist natürlich die Thematik, dass gerade von der Marketingseite jetzt ja über Jahre schon Themen wie Customer Journey, die Thematiken mit Customer Experience etc. pp. Immer schon einen Teil unseres Tagesgeschäfts beinhaltet haben. Und dementsprechend ist es jetzt schön auch zu sehen, okay, was haben wir denn vielleicht schon gar nicht so falsch gemacht? Wo können wir uns auch hier noch verbessern? Und das ist jetzt eine spannende Reise, wobei ganz klar, wir sind ganz aktuell live damit gegangen letzte Woche. Jetzt sind auch andere natürlich am Steuer und müssen jetzt sehen, was kommt da alles zurück und was sind die Learnings? Und wir wissen es alle, Kundenzufriedenheit, Kundenfokussierung, das ist einfach ein Thema, das auch ganz oben angesiedelt ist in der Unternehmung und auch da natürlich die Geschäftsleitung, die dann irgendwann aus den Erkenntnissen entsprechende Maßnahmen ableiten muss oder will und auch die Kollegen ganz stark natürlich im Vertrieb und die jetzt den Support dann auch da übernehmen, wenn es jetzt Feedbacks gibt, sei es von MPS-Seite oder dass es einen Kontaktwunsch gibt, dass auch da einfach dann entsprechend richtig und schnell reagiert wird, weil was Schlimmeres wie, dass wir jetzt die Tür öffnen, dass jemand uns ein Feedback geben kann um dann nicht zu reagieren. Das wäre das Fatalste, was jetzt passieren könnte. Also auch diese Bewusstheit oder das Bewusstsein ist ganz stark jetzt natürlich im Unternehmen angekommen, weil ja jeden Kanal, den ich öffne, ist auch ein Kanal, den ich bedienen muss und wo ich dem Kunden nicht enttäuschen sollte im Idealfall.
Und spätestens jetzt musst du natürlich in der Breite alle Mitarbeiter, die, so die Zugriff auf dieses System haben, ja mitnehmen.
Genau.
Was ist denn aus deiner Sicht der bisher größte greifbare Erfolg, den ihr auf Reise zu mehr Kundenfokus schon realisiert habt?
Gut, es sind ganz viele Mosaiksteinchen, die ich auch ebenso schon hier und da erläutert habe. Ich glaube, der größte Erfolg ist tatsächlich generell überhaupt diese Umfokussierung mal jetzt auch angegangen zu haben, auch schon im letzten Jahr, die wie gesagt A noch anhält, die auch meiner Meinung nach nie zu Ende ist, weil man sich immer wieder neu auch ausrichten muss. Die Menschen verändern ihr Verhalten im Einkaufen, im Empfinden von Informationen etc. pp. Aber einfach jetzt mal zu sagen, als Produktionsunternehmen, natürlich produzieren ist unsere DNA, aber wir wollen nicht die andere Seite komplett außen vor lassen. Das war sicherlich jetzt die größte Errungenschaft. Und dann noch zu sagen, okay, man ist auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, sei es jetzt durch die Anschaffung von einem Tool oder auch Arbeitszeit, die ja natürlich auch monetär irgendwo gesehen werden muss. Das sind einfach ganz, ganz tolle Bereiche, wo man dann auch sagt, okay, ja, das ist gut, weil das ist das, was uns auch in die Zukunft bringt, wo wir auch selber lernen können, weil am Ende des Tages, man hat immer erstmal die interne Brille auf. Man ist Mitarbeiter, man versteht das Unternehmen von A bis Z, weil man es tagtäglich sieht, man lebt die DNA mit, aber dann nochmal zu sehen, okay, wie verstehen uns denn die außenstehenden Dritten, die nicht tagtäglich hier sind? Das ist mega spannend und ja, von dem her war das tatsächlich jetzt so die größte Errungenschaft, diese Initialzündung zu haben.
Nach allem, was du für dich jetzt selber auch aus diesem Transformationsprozess gelernt hast, was würdest du den anderen mittelständischen Unternehmen wie euch, die einen ähnlichen Weg gehen wollen, raten? Auf was müssen die unbedingt achten, was ihr vielleicht auch am Anfang unterschätzt habt?
Also ein ganz großer Ratschlag ist, keine Angst haben. Also ich glaube, das ist wirklich elementar wichtig. Also wir haben es jetzt, sage ich mal, erlebt, dadurch, dass halt unser Chef auch einfach das Thema ganz groß oben auf die Agenda platziert hat und das auch getrieben hat. Ich glaube, eine Angst ist am Anfang immer da, gerade dann, wenn man seit Jahr und Tag eigentlich einen anderen Fokus hat, weil man will ja auch kein Geschäft verlieren, man will keine Umsätze verlieren, man will seine Kunden nicht verlieren, weil man auf einmal denkt, oh Gott, wenn ich jetzt ganz anders da anfange zu kommunizieren, dann fühlen die sich gar nicht mehr wohl vielleicht. Also keine Scheu, keine Angst, aber auch offen und ehrlich an die Thematik herangehen, trotz allem auch wirklich diese Bedenken oder Ängste zu formulieren und auch mal zu hinterfragen, wie realistisch sind sie vielleicht auch wirklich. Also das ist ja nicht so weit hergeholt, das kann ja auch tatsächlich realistisch sein. Natürlich je nach Möglichkeiten eine Marktforschung über einen externen hilft extrem gut, weil man Insights bekommt, die man anders so nicht bekommen würde, die man selbst meiner Meinung nach auch nicht aggregieren könnte, weil einfach ganz anders da gefragt wird. Da sitzen Profis, die wissen genau, wie sie fragen müssen, um auch Antworten rauszufinden, die man natürlich auch vorher vielleicht schon so definiert hat, wo man gesagt hat, okay, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ist das Empfinden komplett falsch oder ist es doch vielleicht richtig? Und was ein ganz großer Faktor ist, ich glaube, so ein Prozess, so eine Umstellung in mittelständischen Unternehmen muss auch immer von der Geschäftsleitung gelebt werden. Also, dass da jetzt jemand kommt, jetzt sage ich mal, eine Person wie mir, ja, zwar schon im Management, aber der jetzt sagt, also ich bin der Meinung, wir sollten uns jetzt mal umstellen und hier auf eine kundenzentrierte Ausrichtung gehen. Wenn die Geschäftsleitung da nicht 100% hinten dran steht, dann verläuft das.
Auch die Eigentümerfamilie wahrscheinlich.
Genau.
Auf jeden Fall. Bei euch steht die ja auch im Hintergrund.
Ganz genau. Wir sind Eigentümer geführt. Wir haben zwei Gesellschafter und das ist eklatant wichtig. Ich meine, es ist ihr Baby, es ist ihre Firma, also dass man da genau die Person auch mitnehmen muss, dass die sich auch wohlfühlen damit und auch den Mehrwert erkennen, das ist unausweichlich tatsächlich. Hat aber auch Vorteile. Wir haben natürlich einfach die Möglichkeit, auch solche Dinge dann, ja, ich sag mal, auf kurzen Wegen dann auch anzugehen, wo man jetzt, je größer man wird, natürlich auch dann vielleicht irgendwann da auf Widerstände stößt, weil die Aktionärsversammlung vielleicht das Ganze nicht so spannend findet wie jetzt die Firma selber oder sowas. Also das hat auch, ich glaube, ein Mittelständler hat immer extrem gute Chancen, auch so einen strukturellen Switch durchzuführen, weil halt eigentlich alles noch im Kleinen passieren kann und man auch die Sachen einfach im Tagtäglichen sieht und auch überprüfen kann und auch nachsteuern kann. Auch das ist einfach wichtig in dem Moment dann.
Zum Abschluss noch eine Frage.
Ja.
Was sagen eure Kunden in 5 Jahren über Hahn Kunststoffe und euren Weg zu diesem kundenzentrierten Unternehmen, das ihr werden wolltet?
Die werden ganz, ganz bestimmt sagen, jetzt ist es nicht nur ein unglaublich tolles Produkt, sondern jetzt hören sie mir auch noch unglaublich gut zu und fokussieren sich noch viel mehr auf mich und jetzt kaufe ich noch viel lieber Hanit-Produkte.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort vom Head of Marketing und Produktmanagement.
Vielen Dank, vielen Dank.
Jan-Philipp, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke.
Ich habe zu danken, Peter. Lieben Dank.
Das war Jan-Philipp Efgen, Head of Marketing and Product Management bei der Hahn Kunststoffe GmbH. Diese Folge wurde zum ersten Mal im April 2024 ausgestrahlt und sie hat nichts an Aktualität verloren, wie ich meine. Wenn du im nächsten Jahr mal von deinem Unternehmen berichten möchtest, dann schick mir doch bitte einfach eine E-Mail an pirner@cx-talks.com. Und damit sind wir am Ende der letzten Folge von CX Talks im Jahr 2025 angekommen. Im neuen Jahr geht es weiter mit vielen spannenden Praxisfolgen und tollen Gästen. Bis dahin kannst du ja gerne noch in eine der 152 anderen Folgen von CX Talks hineinhören. Oder du spannst im Kreise deiner Familie aus und hast wunderbare Weihnachtsferien. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ich freue mich auf dich. Bis dahin ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2026. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.